Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, das ist unser Thema heute und dazu begrüßt Sie Marion Kuhl. Ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, die mit uns verbunden sind. Papst Benedikt XVI. Hat aus Anlass des 150. Todestages des heiligen Pfarrers von Ars ein Priesterjahr ausgerufen. Es steht unter dem Motto Treue zu Christus, Treue des Priesters. Um diese Treue zu leben, haben alle Päpste empfohlen, sich der Gottesmutter Maria anzuvertrauen, die Christus einem jeden von uns, aber auch insbesondere den Priestern, vom Kreuz herab als Mutter geschenkt hat. Die Worte, siehe deine Mutter, gehören mit zu den letzten Worten Jesu am Kreuz. Es ist sozusagen sein Testament. Besonders Papst Johannes Paul II. Wurde nicht müde, aus seiner Erfahrung heraus allen Gläubigen und besonders den Priestern zu empfehlen, sich Maria anzuvertrauen. In seinem apostolischen Schreiben an die Priester nannte er Maria die Mutter und Erzieherin des Priestertums. In unserer Reihe über die priesterliche Spiritualität schauen wir heute besonders auf die Beziehung des Priesters zur Gottesmutter Maria. Eingeladen dazu haben wir Pater Dr. Maximilian Heim, Professor an der Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Und Prior des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel. Grüß Gott, Pater Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Manche meinen, Marienverehrung, das sei nur etwas für die ganz Frommen. Die marianischen Christen werden da manchmal etwas argwöhnisch betrachtet, als ob das die Konservativen seien, bei denen Jesus vielleicht schon etwas zu kurz käme. Was sagen Sie denn zu so Vorwürfen?
Zunächst muss man Vorwürfe mal ernst nehmen. Das ist sicher wichtig, dass man darüber nachdenkt, was möchten die Leute eigentlich einem damit sagen. Und die Angst, die ja oft irgendwie besteht, ist die, dass man meint, man könne irgendwie durch eine große Marienverehrung den Blick auf Christus trüben. Aber auch diese Angst hatte schon Johannes Paul II. Und er hat dann seinen Schlüssel gefunden in einem Büchlein des heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort, in diesem goldenen Büchlein. Und dort hat er einfach auch das gelernt, was es bedeutet, Christus zu gehören, und zwar durch Maria, nämlich durch einen besonderen Zugang zur Gottesmutter Maria. Er hat ja dann als Wahlspruch genommen, totus tuus ego sum, also totus tuus, das ganze Wort heißt totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, und das wird eigentlich übersetzt, mein Jesus, ich bin ganz dein und alles, was mein ist, ist dein durch Maria, durch deine heilige Mutter. Man erkennt hier, dass man eigentlich die Fürsprache Mariens und auch die Vermittlung Mariens beansprucht, in einer Haltung, glaube ich, auch der Demut, dass man sagt, ja, ich möchte, weil ich eben unvollkommen bin, mein ganzes Leben auch der Gottesmutter anvertrauen und sagen, du hast den besten Zugang zu Jesus Christus. Gott hat den Zugang gewählt durch dich selbst, damit er zu uns kommen konnte, damit Christus zu uns kommen konnte. Hilf auch mir, dass ich durch dich mit hinkomme zu Jesus Christus und durch ihn zum dreieinigen Gott.
Wie haben Sie persönlich denn einen Zugang zur Gottesmutter Maria gefunden?
Eigentlich schon als Kind. Das war etwas ganz Natürliches, dass ich als Kind eben das Vaterunser gelernt habe, und bei uns gab es eigentlich fast nie ein Vaterunser ohne Ave Maria. Und mit der Zeit habe ich dann auch den Rosenkranz im Hause kennengelernt, den meine Mutter zunächst immer eher für sich gebetet hat. Und später hat sie dann aber auch irgendwie mich nicht gezwungen, sondern irgendwie eingeladen, und ich habe da einen ganz natürlichen und menschlichen Zugang, möchte ich sagen, zu dieser Betrachtungsweise bekommen, der mir für meine eigene Berufung, diese Betrachtungsweise hat mir wirklich viel gegeben, weil ich eben einen stärkeren Zugang zum Leben Jesu hier bekommen habe, denn im Rosenkranz wird ja vor allem das Leben Jesu von seiner Empfängnis ja bis zu seiner Himmelfahrt, bis zu seiner Verklärung, kann man sagen, betrachtet, und ich war da sehr dankbar dafür.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag, Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude. Bitte schön, Pater Maximilian.
liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Totus tuus, ganz Hingabe. Vor einigen Jahren hielt ich für einen Primizianten in Kevela bei der Trösterin der Betrübten, bei der Consolatrix Afflictorum, bei der Gottesmutter, die Primizpredigt. Die Gottesmutter nämlich führte diesen Primizianten 15 Jahre zuvor gleichsam auf seinem Pilgerweg hin zum Kreuz, um dort zu erkennen, nämlich nahe beim Kreuz ist nahe bei Christus. Und hier lehrte die Gottesmutter diesen Primizianten, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Brüder und Schwestern. Denn daran haben wir die Liebe erkannt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir das Leben hingeben für unsere Brüder und Schwestern. Diese Erfahrung der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes hat das Leben dieses Primizianten so verändert, dass er wusste, ich kann mich in Zukunft, wie es Apostel Paulus bekannt hat, nur noch des Kreuzes Christi rühmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott will mit jedem von uns diesen Weg gehen. Es ist, so könnte man sagen, keine Tour de France. Denn am Wege, an diesem Berufungswege, wird man nicht immer bejubelt. Aber dieser Weg führt auch zum eigentlichen Ziel des Lebens. Es gibt einen Preis, den keine Macht der Welt verleihen kann. Es ist die Erfahrung der Liebe Gottes. Und auch sie verlangt Anstrengung. Aber mehr noch ist sie ein Geschenk, unverdiente Gnade. Diese Liebe wurde bei diesem Neupriester bereits im katholischen Elternhaus angelegt. Aber sie brauchte den Anstoß der Gnade. Erst dann konnte sie wachsen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zur Kirche, zur Heiligen Messe, zur Beichte, zu Fasten und Gebet, ja auch zur geistlichen Lesung. Und Gott hat damals diesen Neupriester umgewandelt. Schon in seiner Jugend war er eher einer, der den Radsport verehrte. Ja, der Radsport war seine Leidenschaft. Man könnte sagen, fast eine Ersatzreligion. Er selbst bekannte, mein Fahrrad war mein Gott. BMX-Räder und Mountainbike-Rennen, all das hat ihn total in Beschlag genommen. Aber so könnten wir sagen, die totale Hingabe, die ganze Leidenschaft gebührt nur Gott. Gott ist die Mitte des Lebens. Und das hat dieser junge Mann erkannt und so war sein Eintritt in eine Ordensgemeinschaft die logische Folge und doch unverdiente Gnade. Ich will mich des Kreuzes Christi rühmen. Und sein Ordensname, den er dann auch verliehen bekommen hat, wurde für ihn zum Programm. Johannes Maria vom Heiligen, vom glorreichen Kreuz. Wie nämlich Johannes Maria in sein Eigentum aufgenommen hat, so hat er auch Maria in sein Herz geschlossen. Seit Jahrhunderten bezeugen dies gerade die Pilger in Kevela, wenn sie ihre Hand auf das Gnadenbild der Trösterin der Betrübten legen und dann mit der Stirn und mit dem Herzen sich mit dieser Hand, die vom Gnadenbild herkommt, bezeichnen. Verstand und Herz, Gott alles übergeben, Gott alles hingeben, damit auch wir unser Totus Tuus leben, unser Ich bin dein, ich bin ganz dein, meine Mutter, und alles, was ich habe, gehört dir. Wenn ich das zur Gottesmutter sage, dann sicher nicht in einer Ausschließlichkeit, sondern immer auch so, dass ich weiß, ich bin ganz für Christus da. Ich gehöre ganz ihm. Dies war die Losung unseres verstorbenen Heiligen Vaters Papst Johannes Pauls II. Und diesen Papst hat der besagte Neupriester nach seinem Eintritt im Jahr 1995 bei einer Generalaudienz in Rom begegnen dürfen. Unter dem Kreuz hat Papst Johannes Paul II. Ganz bewusst damals das M in sein Wappen gesetzt. Das Zeichen für Maria. M, das heißt Maria. Sie ist die Mutter unter dem Kreuz. Und hier leuchtet uns schon auf, gerade in ihrem Antlitz die Morgenröte des Heiles. Frau, siehe dein Sohn. Maria, sie wusste, dieser, der hier am Kreuz hängt, ist wahrhaft Gottes Sohn. Sie, die Erstberufene, verkündet uns, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Maria selbst wird unter dem Kreuz auch zur Mutter des Jüngers, zur Mutter des Jüngers, den Jesus liebte. Und so zu unserer Mutter, weil der Jünger, der unter dem Kreuz steht, stellvertretend für uns unter diesem Kreuz steht. Sie wird zu unserer Mutter, sie wird zur Mutter der Kirche. Und sie wird gerade dort zur Mutter und Trösterin der Betrübten. Sie, deren Schmerz so groß war, wie es kein Schmerz sonst ist, sie weiß, es war Gottes Wille und zugleich Gottes Weisheit, das Kreuz auf Golgatha. Hier auf Golgatha konnte zum ersten Mal das apokalyptische Siegeslied angestimmt werden. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnisse. Der Priester soll Maria wie Johannes in sein Inneres aufnehmen. Sie führt gerade den Priester als eucharistische Frau hin zu Christus, zum Lamm, das geschlachtet ist. Sie führt ihn hin zu jener Anbetung, die allein der versteht, der mit Christus eins wird. Der Priester ist ja berufen, in persona Christi zu handeln. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Aber er kann dies nur, wenn er sich gleichsam entprivatisieren lässt, wie es einmal Kardinal Meissner ausdrückte. Der Priester ist also kein Showmaster und auch kein Manager. Er ist an erster Stelle Mann Gottes und Seelenhirte, ein seeleneifriger Hirte. Als in den wilden 68er Jahren ein damals junger Priester den damaligen Bischof von Mainz, Kardinal Volk, fragte, warum denn der Priester überhaupt noch ein Messgewand bei der Messe anziehen müsse, da sagte der Bischof in einfacher, aber treffender Sprache, damit du drunter verschwindest. Damit du drunter verschwindest. Diese Demut kann der Priester gerade von Maria lernen. Sie drängt sich nie vor, sondern zeigt durch ihr ganzes Leben und Sein immer auf Christus hin. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Dieses Wort des Apostels Paulus muss auch uns immer tiefer berühren und uns zeigen, wie sehr er in uns leben möchte und wie sehr wir aus seiner Kraft leben können. Täglich darf der Priester in persona Christi das Wort des neuen und ewigen Bundes wiederholen. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In seiner letzten Enzyklika Ecclesia de Eucharistia erinnerte sich Papst Johannes Paul II. An seine eigene Primiz, damals am Allerseelentag 1946 in der Krypta des heiligen Leonhard in der Kathedrale auf dem Wawel in Krakau. Und Papst Johannes Paul II. Bekannte, jeden Tag sind meine Augen auf die weiße Hostie gerichtet, in der Zeit und Raum in gewisser Weise zusammenfallen und in der das Drama von Golgatha lebendig gegenwärtig wird, sowie seine geheimnisvolle Gegenwärtigkeit enthüllt. Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine. Das heißt übersetzt, wahrer Leib, o sei gegrüßet, dich Maria uns gebar. Du hast unsere Schuld gebüßet, sterbend auf dem Kreuzaltar. Hier ist der Schatz der Kirche, das Herz der Welt, das Unterpfand des Ziels, das jeder Mensch, sei es auch unbewusst, erstrebt. Ein großes Geheimnis, das uns überragt und sicherlich das Verstehensvermögen unseres Geistes auf die harte Probe stellt, über den Augenschein hinauszugehen. Hier, gerade auf dem Altar täuschen sich unsere Sinne, wie es einmal der große Thomas von Aquin formuliert hat. Visus tactus gustus in te fallitur, sagt er im Hymnus Adoro de Devote. Das heißt, unser Sehen, unser Fühlen, unser Geschmack, ja, sie täuschen sich in dir. Ach, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir, dass ich wirklich durch das Wort Christi erkenne, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist der wahre und lebendige Gott, Christus, der mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele hier gegenwärtig ist und uns sein durchbohrtes Herz öffnet. Er, der Lebendige, er, der Gekreuzigte und Auferstandene, der uns hier entgegenkommt. Ihn gilt es kennenzulernen, zu lieben und nachzuahmen und in ihm das Leben des dreifaltigen Gottes zu leben und mit ihm der Geschichte eine neue Gestalt zu geben, bis sie sich im himmlischen Jerusalem erfüllt. Erfüllen wir unser Herz zu ihm wie Maria. Ihr Herz wurde durchbohrt, als sein Herz geöffnet wurde. Die Strahlen der Gnade, die Strahlen des Erbarmens, die aus seinem Herzen fließen, durchdringen ihr Herz und machen es so zur Wohnstatt der Liebe Gottes, zu der wir uns alle flüchten dürfen in diesem geistigen Kampf. Maria ist die mit der Sonne umkleidete Frau. Im Blick auf sie erkennen wir die verwandelnde Kraft, die der Eucharistie eignet. In ihr sehen wir die in der Liebe erneuerte Welt. In ihr sehen wir das Aufbrechen des neuen Himmels und der neuen Erde, die sich bei der zweiten Ankunft Christi vor unseren Augen öffnen werden. Im demütigen Zeichen von Brot und Wein, wesensverwandelt in seinem Leib und in sein Blut, geht Christus als unsere Kraft und unsere Wegzehrung mit uns und macht uns für alle zu Zeugen dieser Hoffnung. Wenn angesichts dieses Geheimnisses die Vernunft ihre Grenzen erahnt und erfährt, erahnt das von der Gnade des Heiligen Geistes erleuchtete Herz, wie man sich ihm, Christus, nähert und sich in Anbetung und grenzenloser Liebe darin versenkt. Heiliger Leib, o sei gegrüßet, dich Maria uns gebar, göttlich Blut für uns vergossen, aus des Heilands Wunden rot, du den Himmel hast erschlossen, uns erlöst vom ewigen Tod. Daran haben wir die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir das Leben für unsere Schwestern und Brüder hingeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, priesterliche Spiritualität, die Priester, Diener der Freude. Und wir wollen dies heute unter dem marianischen Feuer betrachten, das in einem Priester wachsen soll und auch immer wieder neu eine innere Glut bergen soll. In einem ersten Teil haben wir den Punkt betrachtet, was es bedeutet, totus tuus, ganz dein zu leben. Im zweiten Teil betrachten wir das Leben Jesu. Das Leben Jesu, um das priesterliche Leben besser verstehen zu lernen. Und zwar diese Betrachtung des Lebens Jesu mittels des Rosenkranzes. Wie können wir, so müssen wir fragen, das Leben eines Priesters verstehen? Ich glaube im Letzten nur im Lichte des Lebens Jesu. Und dabei soll uns ein vertrauter täglicher Begleiter helfen. Der heilige Rosenkranz. Was sagt uns diese Kette, die uns untereinander verbindet, aber auch mit den Lebenden und den Verstorbenen, für die wir beten? Im Rosenkranz beten wir oder werden für uns die Spuren Jesu in der Welt sichtbar. Von Perle zu Perle, von Gesetz zu Gesetz betrachten wir die Wege Jesu mit Maria, der großen Gefährtin im Werk der Erlösung. Seinen Spuren zu folgen, ist die Aufgabe jedes Priesters. Heute möchte ich mit Ihnen dieses priesterliche Leben im Lichte der fünf freudenreichen Geheimnisse betrachten. ja Oktober, der Rosenkranzmonat. Und sicherlich könnten wir die Betrachtung noch ausweiten, nicht nur auf den freudenreichen, sondern auch auf den lichtreichen, den schmerzhaften, den glorreichen Rosenkranz. Denn das Leben Jesu, sein Leiden und Sterben und seine Verherrlichung sind letztlich die Perspektive, die nicht nur das Leben des Priesters, sondern das jedes Gläubigen erhält. Dennoch glaube ich, dass gerade der freudenreiche Rosenkranz das Geheimnis der besonderen Berufung als Priester uns nahebringen kann. Gehen wir also von Gesetz zu Gesetz, um das Leben Jesu besser zu verstehen, gleichsam mit den Augen Mariens, und auch dies in den Bezug zu bringen auf das Leben des Priesters. Erstes Geheimnis, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Maria spricht ihr Ja zum Willen Gottes. Sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auf vielen Bildern, wo die Darstellung gezeigt wird, dass der Engel zu Maria kommt, wird Maria kniend gezeigt. Sie, die im Schweigen und im Gebet ist, als ihr der Engel die Botschaft brachte. Auch der Priester kann sein Atzum, sein Ich bin bereit, sein Ich, hier bin ich, nur sprechen als Frucht von vielem Schweigen und Gebet. In Stille wirkt Gott. Mit Christus, dem ewigen hohen Priester, lernt er täglich neu sein Ja zu sagen. Vater, dein Wille geschehe. Dieses Ja verbindet ihn zutiefst auch mit Maria, die zu ihrem Ja stand, vom Beginn ihrer Berufung bis hin zur Vollendung. Vom Anfang an wird auch das Ja Mariens geprüft und auch das Ja des Priesters. Gerade die schweren Stunden im Leben aber erweisen sich im Nachhinein als die fruchtbarsten. Denn durch sie bekommt die Berufung ihre Tiefe. Sprechen also auch wir in der täglichen Heiligen Kommunion immer wieder unser Ja, ob als Priester oder als Gläubige. Immer wenn wir das Amen sprechen, dann sagen wir gleichsam mit Maria, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Zweites Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast. Maria eilt voller Erwartung zu ihrer Verwandten Elisabeth. Erfüllt vom Heiligen Geist erkennen beide Frauen das Große, das Gott an ihnen getan hat. Auch der Priester ist wie Maria ein Christusträger, ein Christophorus. Darin liegt das große Geheimnis seiner Sendung. Er soll Christus zu den Menschen tragen. Er soll sich nicht selbst verkünden, sondern den preisen und den verkünden, der Großes an ihm, ja an uns allen getan hat. Vielen Menschen, Jungen wie Alten, soll der Priester Christus nahebringen. Durch sein Wort und vor allem durch sein Beispiel, durch sein eigenes Leben. Er ist Lehrer, Hirte und Seelenarzt bei Exerzitien und Predigten, beim Segen für Kranke, bei der Betreuung von Wallfahrern. Aber immer ist er auch für die Menschen da, die ihn im Moment brauchen, denn sie sollen spüren, ob er wirklich das lebt, was er ist. Einer, der Christus ihnen nahebringt, der ja unser Lehrer ist, unser Hirte, unser Arzt, unser Heiland. Und diese Sorge um die Seelen, die muss jedem Priester tragen, für alle Seelen, die ihm anvertraut sind. Er als Christusträger, damit andere voll Freude jubeln können über die Gegenwart Christi in unserem Leben. Drittes Geheimnis. Jesus, den du, Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Maria und Josef stehen vor verschlossenen Türen in Bethlehem. In der ärmlichen Grotte von Bethlehem kommt schließlich der neugeborene König der Welt, den die Hirten erkennen und die Weisen aus der Ferne anbeten. Er kommt zur Welt, aber die Seinen, wie es im Evangelium heißt, nahmen ihn nicht auf, als er in sein Eigentum kam. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wie Maria ist der Priester berufen, Christi Gegenwart den Menschen zu vermitteln. In Bethlehem war kein Platz für Christus. Und heute? Auch heute erfährt der Priester viel Unverständnis und vor allem Gleichgültigkeit und Ablehnung. Er bekommt den Mangel an Glaube, Hoffnung und Liebe zu spüren. Und mitten in dieser Kälte, in diese Kälte hinein, soll er den Reichtum der Liebe Gottes verkünden. Mitten in diese Nacht des Glaubens hinein muss er auch heute sprechen: Heute ist euch der Heiland geboren. In der Eucharistie darf er täglich dies erleben. Christus ist da. Er, der Emmanuel, der Gott mit uns. Und wie Maria und Josef wie die Hirten sind auch wir berufen, Christus in der Kühle des Unglaubens, in der Nacht des Unglaubens, mit der Glut der Liebe zu empfangen, ihn anzubeten und uns von seiner Gegenwart erfüllen zu lassen. Um die Welt zu erwärmen, um die Menschen zum Glauben zu führen, muss deshalb auch im Priester ein großes Feuer brennen. Christus muss immer mehr in ihm Gestalt annehmen. Deshalb führt er nicht nur andere zur Umkehr, zur Hinwendung zu Christus, sondern lebt selbst aus dem Geist der Buße. Und das, wenn er es tut, spüren das auch die Menschen. Denn nur einer, der aus der Barmherzigkeit Gottes lebt, kann glaubhaft den Menschen das Erbarmen Gottes zusprechen. Die Stunden im Beichtstuhl sind Gnadenstunden. Christus beruft Sünder, die seiner Barmherzigkeit bedürfen. Der Priester ist Arzt, der all seine Kunst investiert, um uns auch zu Christus hinzuführen. Und so muss auch der Priester selbst diese Zuwendung Gottes erfahren, wenn er selbst beichten geht. Und er selbst muss gleichsam wissen, dass er auch diese Kunst, die uns Christus anvertraut hat, es ist nicht nur eine Kunst, sondern eine Gnade, weitergeben darf, den Dienst der Versöhnung spenden darf an die Menschen, die ihn so notwendig brauchen in unserer friedlosen Welt. In der Beichte erfährt er, dass Gottes verzeihende Liebe immer größer ist als unser Versagen. So werden letztlich alle Sakramente wirksame Zeichen dieser Zuneigung Gottes zu uns Menschen, die uns umgestalten will in Christus. Christus muss, wie es Angelus Silesius einmal so wunderbar sagte, in uns geboren werden. Kommen wir so zum vierten Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes, Jesus, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast. Maria und Josef bringen das Kind zum Tempel, um es dem Herrn zu weihen. Was bedeutet das für den Priester? Vor der Weihe von Priestern fragt der Bischof die Weihekandidaten: Seid ihr bereit, euch mit Christus, unserem hohen Priester, täglich enger zu verbinden und mit ihm Opfergabe zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen zu werden? Und jeder einzelne der Kandidaten antwortet: Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Diese Ganzhingabe macht die priesterliche Existenz aus. In einer Predigt in Bochum-Stiepel erinnerte sich Kardinal Meißner lebhaft an ein Gedicht, das bei seiner Primiz ein Mädchen aufsagte. Vielleicht haben Sie es auch schon einmal vom Kardinal gehört. Willst du ein Leben dunkel und kalt, dann werde ein Priester und werde es halb. Willst du ein Leben voller Licht und Glanz, dann sei ein Priester und sei es ganz. Gott aus ganzem Herzen lieben. Wie bei Maria, aus der Virgo Offerens, aus der opfernden Jungfrau, die Mater Dolorosa, die schwer durchbohrte Schmerzensmutter wird, so nimmt der neugeweihte Priester mitten in der Freude der Weihe den Kelch der Hingabe, den Kelch des Leidens aus der Hand des Bischofs entgegen und hört dabei die Worte: Nimm hin die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Priester ist gleichsam mit Christus ein Dargebotener. In meiner Patene, die zu meinem Primizkelch gehört, wurden die Worte eingraviert: Hodie offerentibus assistere digneris. Heute mögest du den Opfernden beistehen. Mit dem Du ist Maria gemeint. Sie, die Immaculata, ist die schmerzhafte Mutter von die unter dem Kreuz ihres Sohnes und auch unter dem Kreuz ihrer Kinder steht und uns gleichsam an der Hand nimmt und uns hilft, immer mehr auch in das Geheimnis hineinzureifen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Sie hält uns gleichsam in der einen Hand. In der einen Hand hält sie den Sohn und in der anderen Hand das Tränentuch, um vielleicht auch manche Träne von uns zu trocknen. Fünftes Geheimnis. Jesus, den du, euch Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. 3 Tage suchen Maria und Josef den 12-Jährigen mit steigender Angst. Ihre letzte Zuflucht ist das Gebet im Tempel. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Aber es heißt, sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Seine Mutter aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Hier ahnen wir etwas vom großen Geheimnis der Mutter. Wie ihr Sohn muss sie ja das Ja zum Willen des himmlischen Vaters nachsprechen. Vater, dein Wille geschehe. In ihrem Herzen spricht sie dieses Ja von der Verkündigung bis zum Kreuz. Ein tägliches Ja. Ein Ja bis zu ihrem Heimgang, bis zu ihrer Vollendung in den glorreichen Geheimnissen. Deshalb ist ihr Herz für uns eine sichere Zuflucht, auch in Angst und Gefahr. Sich ihrem Herzen zu weihen bedeutet, sich ihr ganz anzuvertrauen, unter ihrem Schutz und Schirm. Bedeutet, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern in der Sehnsucht nach Christus zu wachsen. Sucht ihn, denn er lässt sich finden, den suchen, den meine Seele liebt. Auch der Priester muss mit Christus täglich neu sprechen, Vater, dein Wille geschehe. Das kann er aber nur aus einem liebenden Herzen heraus. Und so kann er beten, setze, o wunderbare Mutter, an die Stelle meines sündigen Herzens dein unbeflecktes Herz, damit der Heilige Geist in mir wirken und dein göttlicher Sohn immer mehr in mir wachsen kann. Erfülle diese Bitte, du große, du getreue, du aller Gnadenvermittlerin, du Immaculata, vom Heiligen Geist. Täglich darf er Gott danken für alle Gnaden, für Gott, den Geber aller Gaben. Und er darf Maria, die Gnadenvermittlerin, stets um ihre Fürsprache und ihren Schutz anrufen. Als Diener Christi soll der Priester die frohe Botschaft nicht nur verkünden, sondern, wie ich schon im ersten Teil auch sagte, leben. Mit Maria folgt er der Spur, die uns Rettung bringt. Es ist die Spur des Glaubens, die wir im Rosenkranz betrachtet haben. Es ist die Spur Jesu. Jesus, Gott rettet. Es ist die Spur des fleischgewordenen Wortes. Er, Christus, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wegweiser zu sein, dazu ist der Priester bevollmächtigt gesandt. Und so ist er Diener der Freude für die Menschen, denn sie finden das Leben in Christus, im Retter der Welt. Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, das marianische Feuer, es soll in uns brennen. Das wollen wir im dritten Teil betrachten, unter dem Aspekt, bleibt in seiner Liebe. Bleibt in seiner Liebe. Unser heiliger Vater, Papst Benedikt, er sagte uns in Köln beim Seminaristentreffen wörtlich, wenn ihr in Christus bleibt, werdet ihr reiche Frucht bringen. Nicht ihr habt ihn erwählt, sondern er hat euch erwählt. Das ist das Geheimnis eurer Berufung und eurer Sendung. Es ist im unbefleckten Herzen Marias bewahrt. Sie wacht mit mütterlicher Liebe mir über jeden von euch. Wendet euch oft und vertrauensvoll an sie. Soweit die Worte unseres heiligen Vaters Papst Benedikt. Ist das Letzte nicht die gleiche Weisung, die der Herr selbst dem Jünger gibt, wenn er vom Kreuz herab sagt, Ecce Mater Tua, siehe da deine Mutter? Maria steht als Mutter unter dem Kreuz und hier empfängt sie die Krone des Martyriums, die Krone der aufopfernden Liebe, die lichtumglänzte Krone der Heiligkeit. Und wenn der Herr vom Kreuz herab spricht, mich dürstet, so dürstet ihr ihm nach dieser Liebe, mit ihm das ganze Leben Gott dem Vater anheimzugeben. Ein Priester ist nicht ein Teilzeitbeschäftigter, der sozusagen immer wieder in eine andere Rolle schlüpfen könnte. Lebe, was du bist. Die Menschen sehnen sich nach einem, der nicht bloß aus eigener Begabung vor sie hintritt und sie begeistert. Sie sehnen sich nach jemand, der selbst in den Hintergrund tritt und Christus handeln lässt. Und gibt es eine größere und erhabenere Tat als die Eucharistie? Die Eucharistie ist Dank und Anbetung, Opfer und Vereinigung. Als 1944 im ehemaligen Konzentrationslager Dachau der selige Karl Leisner als einziger Gefangener die Priesterweihe empfing, da wurde das scheinbar Unmögliche wahr. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Für ihn hatten die Worte der Weiheliturgie immer imitare quod tractas, ahme nach, was du vollziehst, eine Kraft, die das Einswerden mit Christus unauslöschlich ins Herz des Geweihten einbrannten. In der Weihe wurde besiegelt, was zutiefst priesterliche Berufung ist, ganz Opfer, Holocaustum zu werden. Das Primitzbildchen des seligen Karl Leisners, das im KZ gemalt wurde, zeigt die geketteten Hände, die den Kelch des Heils erheben. Und darunter stehen die Worte, Sacerdotem opportet offere, das heißt, der Priester muss opfern. Werde ein Priester und werde es ganz. Täglich soll er sich an Christus binden. In der täglichen Eucharistie soll, wie Papst Benedikt beim Weltjugendtag es in Köln formulierte, Anbetung, Vereinigung werden. Die Stunde von Golgotha, seine Stunde, wird so zur Stunde unseres Heiles. Dies ist der zentrale Verwandlungsakt, der allein wirklich die Welt erneuern kann. Gewalt wird in Liebe umgewandelt und so der Tod in Leben. Und weil Christus den Tod in Liebe verwandelt, darum ist selbst der Tod von innen her schon überwunden. Aus diesem Herzen wird die Kirche immer neu geboren. Aus dieser Quelle des göttlichen Erbarmens entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. In der Eucharistie wird Anbetung Vereinigung. Und ist nicht Maria diejenige, die uns dieses Einswerden mit Christus am besten lehren kann? Bis in die innersten Fasern ihres Herzens ist sie eins mit Christus. Mit ihm spricht sie ihr Fiat, dein Wille geschehe. Der Priester tritt mit uns ein in diese Stunde Jesu, in seine Stunde. Der innere Standort des Priesters ist deshalb unter dem Kreuz, hier bei der Mutter. Siehe da deine Mutter. Und es heißt, und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Als der Heilige Vater Papst Benedikt unser Mutterkloster Heiligen Kreuz, und Stiepel gehört ja auch zu Heiligen Kreuz, besuchte, sagte er am Ende seiner Ansprache zu uns Zisterziensermönchen, dieses Kloster ist nicht nur traditionell der Gottesmutter geweiht, wie alle Zisterzienserklöster, sondern bei euch glüht das marianische Feuer eines heiligen Bernhard. Bernhard, der mit 30 Gefährten ins Kloster eingetreten war, ist eine Art Patron der geistlichen Berufe. Vielleicht wirkte er deshalb so mitreißend und mutgebend auf viele berufene junge Männer und Frauen seiner Zeit, weil er so marianisch war. Und wo Maria ist, da ist das Urbild der Ganzhingabe und der Christusnachfolge. Wo Maria ist, da ist das pfingstliche Wehen des Heiligen Geistes, da ist Aufbruch und authentische Erneuerung. Und mit den Worten des heiligen Bernhard lud damals der Heilige Vater vor 2 Jahren einen jeden von uns ein, vor Maria so vertrauensvoll Kind zu werden, wie Gottes Sohn selbst es getan hat. Der heilige Bernhard sagt, und wir sagen es mit ihm, so Papst Benedikt, mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten, denke an Maria, rufe Maria an. Ihr Name weiche nicht aus seinem Mund, weiche nicht aus seinem Herzen, folge ihr, dann wirst du nicht verirren. Rufe sie an, dann kannst du nicht verzweifeln. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, dann kannst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du sicher ans Ziel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, das ist eine Reihe bei uns hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind dabei. Bei uns zu Gast Prior Pater Dr. Maximilian Heim aus Bochum-Stiepel. Die erste Hörerin ist Frau Altscheffel aus Bogen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, Herr Pater Maximilian.
Grüß Gott.
Ich möchte mich herzlich bedanken für den wunderschönen Beitrag. Also man kann wirklich jetzt mit dem Rosenkranz noch viel andächtiger beten, wie Sie das alles ausgelegt haben. Herrlich. Ein herzliches Vergelt's Gott. Man kann sich dann gar nicht mehr genug bedanken für solche Vorträge. Ich denke mir schon, wenn das alle hören würden, Deutschland wäre schon längst anders. Aber es ist halt leider nicht so.
Bitten wir.
Aber ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt ein Radio Horeb habe. Sehr, sehr dankbar. Und ich möchte immer weiter jeden einpreisen und einfach, wie soll ich jetzt sagen, es gibt nichts Schöneres als der Radio Horeb. Also Herr Pater Maximilian, tausend Dank und vergelt's Gott für Ihre Mühe.
Ja, vergelt's Gott auch für Ihr Gebet.
Ja, das tue ich auch. Thanks Gott, Herr Pater.
Thanks Gott.
Danke, alles Gute, Frau Altscheffel. Auf Wiederhören.
Dankeschön, Frau Kohl.
Vielleicht noch zum Abschluss eine Sache. Wie kann der Priester oder auch wir Gläubigen in der Beziehung zur Gottesmutter wachsen?
Also ich glaube, in einer ganz kindlichen Weise. In Fatima hat ja die Mutter Gottes gesagt, bete täglich den Rosenkranz. Das ist vielleicht für manche am Anfang noch irgendwie eine Überforderung teilweise, aber ich glaube, man soll einfach damit beginnen. Denn beten lernt man durchs Beten. Und ich glaube gerade auch die schlichte und einfache Form des Rosenkranzes lehrt uns, das Leben Jesu ganz tief zu betrachten, so wie es in den Evangelien dargestellt wird. Und dadurch eben eine innige Christusbeziehung zu bekommen durch Maria. Und ich glaube, sie hilft uns, immer näher zu Christus zu finden.
Wir haben eine Ordensschwester in der Leitung, Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Pater Maximilian.
Gerne, Schwester Eusebia.
Und ich habe ja seit vorgestern jetzt ein Telefon im Zimmer.
Ja.
Und sonst haben wir immer noch nicht melden können.
Ja.
Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Radio Horeb. Da bin ich so dankbar und ich tue immer ganz viel für die Priester beten. Und der Rosenkranz ist mir auch ganz viel wert.
Ja.
Dankeschön, Schwester Seber. Alles Gute auch Ihnen.
Ja.
Danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal ganz hören möchten oder vielleicht weiterschenken möchten, Sie können das tun, indem Sie eine CD bei Radio Horeb bestellen. Dann melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst. Montags bis Freitags sind die unter folgender Nummer erreichbar: 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können dort unser Podcast- und Download-Angebot nutzen, wenn Sie Internetzugang haben. Pater Maximilian, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
Ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, auf die Fürsprache des heiligen Pfarrers von Aas. Alle Engel und aller Heiligen segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Danke und allen noch einen gesegneten Tag. Auf Wiederhören.
Ja.